Ich war etwa 13, als ich mir das erste Mal versucht habe, das Leben zu nehmen, weil ich konnte mit diesem Schmerz nicht mehr leben.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Lea Plattner. Sie hat, Achtung, bereits als Kind massiv sexualisierte Gewalt erlebt. Sie ist tiefgläubige Christin. Vor einigen Monaten hat sie öffentlich bekannt, dass sie nicht Männer, sondern Frauen liebt. Und sie ist politisch engagiert in einer wertkonservativen Partei in der Schweiz. Wie all das in ein junges Leben passt, darüber reden wir heute. Lea, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch.
Danke.
Sag mal, du kommst aus Basel zu uns. Wie hast du die Deutsche Bahn erlebt?
Ja, das mit der Deutschen Bahn ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Heute hat es geklappt. Mal schauen, ob ich wieder nach Hause komme. Wir werden sehen.
Wir drücken dir die Daumen. Bis zur Grenze kann es kritisch werden. Ab da läuft es ja, oder? Stimmen die Klischees mit der ganzen Pünktlichkeit?
Ja, und so? Muss ich schon sagen, die stimmen tatsächlich, ja.
Meistens. Bist du so eine klischeehaft pünktliche Schweizerin?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Das macht mir fast ein bisschen Angst.
Muss es nicht. Ich bin schon sehr pünktlich. Aber ich wurde so erzogen. Das hat schon was damit zu
pünktlich
tun.
Pünktlich und sauber, so wie in diesem Asterix. Kennst du Asterix bei den Schweizern?
Ja, ja. Gewisse Klischees stimmen tatsächlich über die Schweizer.
Wie siehst du denn so auf die Deutschen?
Ich möchte jetzt da nicht zu sehr in die Klischeekiste greifen, weil da gibt's vieles, das nicht so nett ist, aber ich schätze Deutschland und die Deutschen sehr. Ich habe viele gute Freunde, Freundinnen, die Deutsche sind.
Das heißt, du genau sowas in der Art wollte ich hören.
Irgendwie
so eine freundliche Brücke
gehabt.
Irgendwie. Ja, genau. Lea, ich habe gleich bei der Vorstellung begonnen, damit von einer traumatischen Erfahrung von dir zu erzählen und dich gleich so mit vorzustellen, weil das zu deinem Leben gehört. Ist das für dich in Ordnung, wenn du so vorgestellt wirst und wenn das erzählt wird von dir?
Grundsätzlich stimmt das für mich sicher, aber ich möchte wie nicht auf das reduziert werden. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Es hat mich geprägt, es hat mein Leben, mein Lebensweg, meinen Glaubensweg geprägt. Aber das bin nicht ich schlussendlich.
Du erzählst sehr offen über das, was dir widerfahren ist und hast es über die Jahre überhaupt erst gelernt, darüber zu erzählen. Sag mal, mit 8 Jahren, da hat das begonnen im Grunde mit einer unfassbaren Erfahrung.
Mhm, genau, also ich war da beim Vater von einem schon Kindergartenfreund und wir wollten in einen Pool, so ein aufblasbares kleines Pool gehen und dann habe ich mich umgezogen und dann kam der Vater und hat mich vergewaltigt.
Als du 8 Jahre alt warst und zum Spielen bei einem Schulkameraden.
Ja, genau.
Und wie bist du, wie hast du das, wie, du konntest das ja gar nicht fassen, einordnen.
Nein, ich war noch zu klein, um zu realisieren, was ist jetzt passiert. Ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Grundsätzlich, Väter sind für mich Personen, Respektspersonen, die machen richtige Dinge. Also so habe ich das von meinem Vater gelernt und so war mein oder ist mein Vater auch. Und deswegen wusste ich nicht, was ist passiert. Muss das vielleicht wirklich so sein? Vielleicht ist es ja völlig in Ordnung. So hat es mir auch gesagt. Das ist nichts Schlimmes. Ich habe schon gemerkt, ja, es tut natürlich unglaublich weh in dem Alter. Aber ich konnte es nicht einordnen.
Und du hast niemand davon erzählt?
Nein, ich habe niemandem davon erzählt. Ich dachte, ja, ich werde nur ausgelacht. Wieso, dass ich mich jetzt auch so anstelle? Das sei doch was ganz Normales.
Und das ist nicht die einzige Erfahrung geblieben, was sexualisierte Gewalt anging.
Genau, als ich dann ein paar Jahre älter war, 12 ungefähr, passierte das Ganze nochmals von Jungs, die ein paar Jahre älter waren auf Spielplatz oder einfach im Quartier. Wir haben immer zusammen Fußball gespielt. Genau, und dann ist es wieder passiert.
Aber mit Jungs, mit mehreren, die
ja, das waren
ihr spielt Fußball, das ist ja eigentlich eine öffentliche Sache, irgendwo
genau.
Auf einem Bolzplatz.
Ja, auf der Wiese vorm Haus, es war so ein Quartier und da hat es eine große Wiese in der Mitte gehabt, genau.
Und das ist wieder so, dass dir etwas widerfahren ist, was du nicht einordnen konntest und du hast wieder mit niemand drüber gesprochen.
Nein, ich habe es mit mir selber ausgemacht. Ich kann es ja irgendwie schon, es war ja nicht mehr ganz so neu. Und ich konnte es wie nicht einordnen. Ich dachte mir, vielleicht bin ich auch wie dafür bestimmt oder was weiß ich, vielleicht, keine Ahnung. Ich konnte es nicht einordnen.
Welche Folgen hat das gehabt in deinem Leben?
Ich konnte meine Augen nicht mehr schließen, ohne es immer wieder zu sehen. Ohne es zu sehen und auch zu spüren. Ich wollte nicht mehr leben. Das war alles zu viel für mich. Ich war etwa 13, als ich mir das erste Mal versucht habe, das Leben zu nehmen, weil ich konnte mit diesem Schmerz nicht mehr leben und ich wollte es auch nicht mehr.
Du hast begonnen, dich zu ritzen irgendwann.
Genau.
Um, ja, man sagt immer so, dass der äußere Schmerz spürbarer ist als der seelische Schmerz, kann man das so sagen?
Ja,
oder ist
man,
das zu vordergründig?
Nein, das stimmt schon. Also der Körper ist so aufgebaut, sagt man, dass man einen Schmerz gleichzeitig wahrnehmen kann. Mhm. Wenn ich mich schneide, dann spüre ich wie den seelischen Schmerz für eine Millisekunde wie nicht mehr. Und diese Millisekunde war es für mich in dem Moment wert. Im Nachhinein hat es natürlich alles nur viel schlimmer gemacht. Aber in dem Moment war es das wie wert.
Du bist in einem eigentlich behüteten Elternhaus aufgewachsen, ne? Christlich geprägtes Elternhaus. Aber deine Eltern, die waren da nicht einbezogen in das, was in dir vorging und was du erlebt hast.
Nein, meine Eltern waren nicht einbezogen. Und da können meine Eltern, die trifft gar keine Schuld. Ich wollte das wenig. Ich wollte das mit mir selber ausmachen.
Du bist dann in ein Heim gekommen, ein bisschen später. Warst dann auch in einer psychiatrischen Behandlung. Wie ging es dir da? Was hast du da erlebt?
Genau, ich kam in ein Heim, weil meine Eltern und ich, wir haben uns nur noch gestritten. Da können sie nichts dafür, sondern sie wussten, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Aber sie konnten es nicht greifen und ich habe sie nur noch angeschrien und sie haben mich nur noch angeschrien und so ist das explodiert, dass ich dann in das Heim kam. Vom Heim kam ich dann kurze Zeit später in eine psychiatrische Klinik und ich wollte eigentlich nur noch sterben. Das alles hat keinen Sinn mehr für mich gemacht.
Und da warst du so in der Pubertät, ne? Teenageralter.
Genau.
Jetzt stehst du heute vor uns, Gott sei Dank, als eine fröhliche junge Frau. Und das, wenn wir bis dahin in deiner Geschichte gehen, ist das der Trost, den wir jetzt mal noch sehen. Aber wie ging das denn weiter, dass du nicht nur überlebt hast, sondern auch eine Freude am Leben gefunden hast? Was hat eine Wende gebracht?
Ich habe eine Freundin spätere kennengelernt, die mich wieder zu Gott gebracht hat. Wie du erwähnt hast, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, jetzt nicht streng religiös, sondern wirklich. Meine Mutter war Religionslehrerin und hat mir viel vom christlichen Glauben mitgegeben.
Du kanntest biblische Geschichten.
Genau,
und so.
Ich kannte sie in- und auswendig. Genau. Aber in meiner Verzweiflung damals, als das alles passiert ist, habe ich gesagt, Gott, ich will nichts mehr von dir wissen, weil wer bist du, dass du mir so viel Leid zutraust oder zumachst?
Hast du als Kind schon gesagt, ne? Oder als
Zwölfjährige? Ja,
so,
in
oder?
Dem Alter, so 12, 13, 14. Genau, ich habe damit im Glauben auch abgeschlossen. Und in der Klinik habe ich diese Frau kennengelernt und sie hat mich wieder näher ans Vaterherz gebracht.
Ans Vaterherz?
Ans liebende Vaterherz, ja.
Du meinst Vaterherz von Gott?
Vaterherz von Gott, genau. Und ich durfte Gott ganz neu kennenlernen und diese Liebe erfahren, die ich nie erlebt habe. Meine Eltern haben mich geliebt, aber sonst in der Welt habe ich alles andere als Liebe erfahren. Und das hat mir geholfen oder mir aufgezeigt, hey, du wirst geliebt. Und durch das wollte ich wieder leben. Und ich habe zu diesem Gott gesagt, wenn es dich gibt, dann lass mich dieses schöne Leben sehen. Das schöne Leben, das so viele andere Menschen führen dürfen und ich bis jetzt noch nicht führen durfte. Dann will ich leben. Und das war ein langer Prozess und Gott hat sein Versprechen gehalten mir gegenüber.
Da hast du wirklich etwas erlebt. Also dass da was eingelöst wurde, was du erbeten hast?
Das hat auch von mir unglaublich viel gefordert. Immer wenn ich wieder aufgeben wollte, habe ich an diesem Versprechen wie festgehalten. Ich will wieder gesund werden.
Und wie kann man sich das vorstellen? Bist du niedergekniet, hast gebetet und...
Ja, ich glaube, so wie man das jetzt aus dem Film kennt oder sowas, nicht ganz. Ich habe schon wieder meine Bibel aufgeschlagen, so in den Kliniken, in jeder Schublade gibt es eine Bibel. Wie in den Hotels teils.
Ja, genau, das kennt man so, so eine genau. Gideon-Bibel oder so.
Ja, genau. Ja. Habe ich wieder aufgeschlagen, also habe ich sie genommen, habe sie aufgeschlagen und drin gelesen. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, was ich gelesen habe, aber ja, ich merkte, da ist jemand, der mich liebt. Genau.
Das ist eine starke Erfahrung, die dir geholfen hat, wieder Fuß zu fassen im Leben.
Ja.
So, und wie das dann weiterging und was dein Glaube für dich bedeutet und deine Geschichte dann weiterging und was du noch so entdeckt hast in dir, darüber reden wir gleich. Vorher machen wir eine kleine Entweder-Oder-Frage-Runde. Lea, ich gebe dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder, ach, du legst eine dritte dazu.
Okay.
Die erste muss an eine Schweizerin gestellt werden. Die heißt nämlich Schokolade oder Salzgebäck.
Schokolade.
Es ist keine Überraschung.
Ja, also vielleicht muss ich aber eine Schweizer Schokolade, bitte.
Okay, du bist schon überzeugte,
ja.
Wenn ich dir jetzt sowas Deutsch Rittersport anbieten würde.
Nee, okay. Tut mir leid.
Ja, Sandale oder Bergstiefel?
Bergstiefel.
Gehst du Bergwandern?
Bergwandern, ich gehe wandern, ja. Ich liebe die Berge, das ist für mich Freiheit pur.
Ja, ich sehe schon, du bist wirklich so eine klassische Schweizerin.
Entschuldige.
Aber ich mag das auch. Ich finde die Schweiz wunderschön.
Danke.
Und das sage ich nicht nur Schweizerinnen gegenüber. Bahn oder Auto?
Bahn, ich habe gar keinen Fahrausweis. Ich kann nicht.
Du hast keinen Führerschein?
Nein. Weil ich wohne in der Stadt. Das Tram, das heißt, glaube ich, die Tram, bei uns heißt es das Tram. Das hält vor der Haustüre. Ich kann einsteigen und komme damit in der Schweiz eigentlich überall hin. Ich bin ein bisschen verwöhnt von dem her, deswegen habe ich nie einen Führerschein gemacht.
Ja, okay, wir kommen wieder auf die Züge zurück sozusagen.
Ja, ja, genau. In der Schweiz funktioniert das.
Ja, ja. Links oder rechts?
Schwierige Frage. Links.
Du bist ja auch Politikerin und
genau.
Sowas. Und dann sagst du links?
Ja.
Okay, Eva, da kommen wir gar nicht, wir kommen noch drauf. Schweigen oder schreien?
Es braucht beides.
Oh ja, sag mal, wann braucht es was?
Manchmal muss man auch einfach schweigen. Gerade in Diskussionen mit Menschen rendiert es nicht, oder lohnt es sich nicht, jetzt da groß in eine Diskussion einzusteigen, sondern auch einfach mal schweigen und gut sein lassen oder auch schweigen und zuhören. Ich kann von jedem Menschen etwas lernen und wir müssen nur bereit sein, gegenseitig das anzugehen und
zuzuhören.
Da auch offen zu sein. Ja.
Und manchmal muss man auch
Schreien. Aber
laut werden.
Jetzt nicht anderen Menschen gegenüber, also ich nicht, ich mache das lieber so bei mir zu Hause dann einfach mal alles rauslassen. Das braucht es durchaus auch.
Hat was Befreiendes.
Ja, so ein bisschen Psychohygiene, ja.
Ja, ich verstehe. Letzte Alternative, nachtragen oder vergeben?
Vergeben.
Das sagst du sehr schnell und entschlossen.
Ja.
Ich habe von dir mal, ich glaube, ich habe es gehört, ich habe es gehört in einer Aufnahme, wo du das schon mal erzählt hast, dass du den Männern, die dir Gewalt angetan haben, vergeben hast. Wirklich? Wieso eigentlich? Denen, die gar nicht zu dir kommen und Reue zeigen, um Vergebung bitten, die dich benutzt haben? Wieso Vergebung?
Weil diese Männer oder das, was sie mir angetan haben, das hat mein Leben so, so viele Jahre bestimmt, hat mich in dieser Bitterkeit auch sein lassen. Und ich merkte, ich muss ihnen vergeben, wenn ich frei werden will. Ich vergebe nicht für sie, sondern für mich. Um mich von diesem Hass auch einfach zu befreien. Diese Ketten loszuwerden.
Ja, verstehe. Das heißt, es ist ein Stück selber, etwas loszulassen. Und das geht nicht, wenn du... Ach ja, die Missgunst, den Hass, den Schmerz festhältst.
Nee, nein. Und vergeben heißt nicht gutheißen.
Ja.
Nur weil ich vergebe, sage ich nicht, das ist gut, was sie getan haben oder sonst was. Gar nicht im Geringsten. sondern ich lasse los. Vergeben heißt loslassen.
Ja, wow. Das kann man aber nicht auf Kommando, oder? Das
schön ist wär's, ja.
Ein Lernprozess.
Mm-hmm. Ich muss mir das immer wieder über Monate, Jahre aufs Neue sagen, ich vergebe. Am Anfang war das reine Kopfsache, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich wirklich an den Punkt gekommen bin, wo es auch in meinem Herz fest war, dass ich das losgelassen habe, diesen Groll, diesen Hass, diese Bitterkeit auch, dass es wirklich weg ist, dass es vergeben ist.
Mhm. Welche Rolle spielt da der Glaube an Jesus Christus für dich?
Das,
oder hat das mit dem Glauben gar nicht direkt etwas zu tun?
Teils, teils. Also ich habe Mühe mit dem christlichen, du musst unbedingt vergeben.
Ja, eben.
Das, mit dem kann ich gar nichts anfangen, weil nein, du hast das Recht, sauer zu sein, du hast das Recht, wütend zu sein. Das alles ist völlig legitim. Mhm. Und niemand hat dir vorzuschreiben, kein Christ, dass du jetzt vergeben musst, gar nicht. Für mich war das einfach der richtige Weg, aber für jemand anders mag ein anderer Weg besser stimmen. Aber ich würde sicher sagen, dass ich in Jesus vielleicht auch die Kraft gefunden habe, zu vergeben. Aber nicht aus dem Müssen heraus, weil es Christen mir gesagt haben, du musst jetzt vergeben.
Ich glaube, die Unterscheidung ist sehr wichtig.
Ja.
Dass zumindest, wenn uns Menschen zuhören, das selber nicht so als ein Must-Do empfinden.
Nein, ja? Überhaupt jetzt nicht.
Ein Zwang,
nein.
Das musst du tun, wie so ein Zeigefinger.
Gar nicht.
Das würde ja nochmal eine Last auf
unbedingt,
die legen,
ja,
die belastet sind.
Ja. Das will ich nicht, nein. Für mich war es einfach die Entscheidung, die gestimmt hat, aber die muss für jemand anders nicht stimmen. Jeder findet es oder muss seinen eigenen Weg finden.
So, und jetzt hast du dich einer christlichen Gemeinde angeschlossen. Also du bist ja christlich aufgewachsen, aber hast dich im Jugendalter dann einer anderen Gemeinde angeschlossen?
Mhm.
Oder anderen Gemeinden? Musst du mal erzählen, was für eine Gemeinde war das?
Also, als ich klein war, bin ich mit meinem Bruder, also da war ich 6, 7, in eine freie evangelische Gemeinde, in eine sehr konservative Freikirche gegangen. Und bin dort, bis ich eigentlich in die Klinik kam, geblieben. Hat für mich damals auch gestimmt. Ich habe das ganze Kinderprogramm mitgemacht und danach wurde ich selbst Leiterin. Und das war für mich richtig. Ich habe diese Werte dort mitgenommen und für mich hat das gepasst, was ich dort gelernt habe oder was mir gelehrt wurde. Genau. Und dann kam ich in die Klinik und danach war ich in verschiedenen Gemeinden auch und habe mich dann auch einer anderen Gemeinde wieder angeschlossen. Ja.
Irgendwann hast du gemerkt, dass du nicht Männer, sondern Frauen liebst.
Genau.
Wann war das?
Das war tatsächlich so in meiner Pubertät. Da hatten andere in meinem Alter so ihren ersten Freund und ich habe gemerkt, nein, das ist nichts für mich, sondern ich habe mich schon eher zu gleichaltrigen Mädchen hingezogen gefühlt.
Wie bist du dann damit umgegangen?
Ich bin so aufgewachsen, das darf es nicht geben, das gibt es nicht, also habe ich das irgendwo in eine Schublade aufgemacht und das dort wieder reingepackt und zugemacht und gut war. Für mich sozusagen, für den ersten Moment zumindest. Ich wollte es wenig wahrhaben, weil man hat mir gelernt, das gibt's nicht, das ist teuflisch, das ist eine Sünde. Und dann war für mich auch klar, ja nein, das kann ich ja gar nicht dann sein.
So ein Empfinden darf es nicht geben.
Ja, genau.
Und dann hast du irgendwann mit einem Pastor darüber gesprochen.
Ja, das war viele Jahre später, da ging es mir psychisch eigentlich wieder gut, genau. Die Missbrauchsgeschichte war hinter mir und ich hatte auch wieder Kapazität, mich anderen Dingen zu widmen, genau. Und ich merkte, wie das immer drängender wurde.
Du warst eine erwachsene junge Frau und hast so diese tiefe Krise überwunden gehabt.
Genau,
wir machen so ein
20.
bisschen einen Zeitsprung.
Ja, ja, genau. 1920 so.
Ja.
Um das rum war das wohl. Und ich merkte, wie ich komme mit dem nicht mehr klar. Mit diesem Verlangen, mit diesem gleichgeschlechtlichen Verlangen. Und ich wollte das aber gar nicht. Ich wollte ganz normal sein, wie alle anderen in meiner Gemeinde oder in den Gemeinden, die ich kannte. Also habe ich mit einem Pastor darüber geredet und er hat gesagt, alles gut, kein Problem, ich kenne da jemanden, wir können das heilen. Und das war für mich in dem Moment...
Wir können das heilen.
Ja,
nur um das nochmal kurz festzuhalten. Okay.
Ja, also so richtig plakativ, wie man es kennt, wir können das heilen. Oder das kann geheilt werden. Das war das, was ich hören wollte, wenn ich ehrlich bin.
Es ist ein Problem und es gibt eine Lösung.
Ja, Problem einerseits, andererseits eher Krankheit, weil Krankheiten heilt man. Ja. Das ist ein Bild, das vielerorts noch sehr verbreitet ist, ja. Dass es eine Krankheit ist. Und für alle Krankheiten finden wir eine Heilung. Genau, auch für diese.
Und dann gab es Heilungsversuche. Du hast sogenannte Konversionstherapien durchgemacht. Was hast du da erlebt?
Ich kam dann, er hat mich dann zu einem Coach geschickt, Seelsorger, nichts irgendwie Studiertes oder so, sondern der war so ein bisschen auf das spezialisiert unter anderem. Und er hat mich mir beigebracht, wie bin ich eine richtige Frau, was habe ich anzuziehen, wie habe ich mich zu benehmen in männlicher Gesellschaft oder in weiblicher Gesellschaft. Aber auch, woher kommt dieses Verlangen? Also was ist mit mir passiert, damit ich so empfinde? Hat es mit dem Missbrauch zu tun, den ich in meiner Jugend, Kindheit erlebt habe? Er dachte ja, vielleicht sei da von den Tätern irgendwas auf mich rübergesprungen. Wer weiß schon. Oder habe ich sonst irgendwie Probleme mit meinen Eltern, was ja eigentlich nie der Fall war. Ich hatte es immer gut mit meinen Eltern, außer dort, was mir so schlecht ging. Irgendwie keine richtige Vaterfigur. Was weiß ich. So all die Klischees, die man kennt, haben sich dort drin bestätigt.
Das klingt so nach psychologischen Spekulationen.
Natürlich.
So ein bisschen.
Natürlich. Ja. Ich weiß nicht, von wo solche Gedanken kommen oder solche Lehren, weil wissenschaftlich verhalten sie nicht. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass sexueller Missbrauch nichts mit der späteren sexuellen Orientierung zu tun hat. Auch keine Familienprobleme mit einer fehlenden Vaterfigur oder so. Oder bin ich vielleicht von einem Dämon besessen? Genau. Und dann ging es auch in Richtung Exorzismus. Genau.
Magst du das erzählen? Was ging, wie sieht das aus in Richtung Exorzismus?
Also das ist jetzt sicher nicht so, wie man sich das in einem Film vorstellt, wie das Hollywood gerne darstellt, gar nicht. Sondern das sind einfach, was waren das, etwa drei, vier Personen, die um dich rumstehen und irgendwelche Dämonennamen rufen oder versuchen zu rufen und beten und teils in Zungen reden.
Also in anderen Sprachen, die nicht verständlich sind.
Genau. Ja. Das ist sehr beängstigend für mich in dem Moment. Tatsächlich, ich wusste nicht, was passiert. Aber ich wurde nicht geheilt dadurch.
Es gab keine Veränderung von deinem Empfinden?
Nein, ich musste auch immer Rechenschaft ablegen, wenn ich wieder mal mich irgendwie zu einer Frau hingezogen gefühlt habe oder so. Musste ich ein Protokoll ausfüllen, was war, an was habe ich davor gedacht und danach und was habe ich davor erlebt.
Gegenüber diesem Pastor? Oder?
Ja, diesem Coach, genau.
Dem Coach,
ja,
okay.
Ja, genau. Und ich habe das über viele, viele Jahre lang gemacht. Ich bin auch von einem Heilungsgottesdienst in den nächsten gelaufen. Das hatte dann nichts mehr mit diesem Coach zu tun, sondern wirklich extern, weil ich hatte in mir dieses Verlangen und diesen Wunsch, einfach geheilt zu werden.
Das ging über Jahre hinweg.
Ja, und ich habe mich immer gefragt, was ist falsch? Was ist falsch an mir? Was mache ich falsch? Wieso werde ich nicht geheilt? Da gibt es Bücher, da erzählen dir Menschen, wie sie geheilt wurden und dann Gott ganz groß gemacht haben und was weiß ich. Und das alles setzt einen so unter Druck, dass ich dachte, es liegt an mir, dass ich nicht geheilt werde. Ich bin falsch. Alles in mir ist falsch. Ich hatte so Angst, weil ich wusste, wenn ich jetzt sterbe oder was passiert, dann komme ich in die Hölle, wenn ich homosexuell empfinde. Und immer wieder hat man mir das gesagt, wenn du so bleibst, dann kommst du in die Hölle.
Hat man dir direkt so gesagt?
Ja, das haben wir mir so gesagt. Deswegen wollte ich ja auch gesund werden.
Dabei ist es nicht geblieben. Du hast irgendwann, bist du Das war in der Corona-Zeit, als Gottesdienste ausfielen, als direkte Kontakte so nicht mehr möglich waren. Hast du aus diesem von einem Heilungsgottesdienst zum nächsten und der Abhängigkeit von einem Coach einen Ausweg gefunden?
Mhm.
Wie war das?
Ich muss noch kurz vorspringen, noch
ja,
mal ein bisschen oder zurückspringen. Nach diesen Heilungsgottesdiensten, als dann nichts funktioniert hat, kam dieser Coach und hat gesagt, schau, du musst einfach einen Mann heiraten und dann wird das schon. Das wird sich dann legen und du wirst dann sehen, dass alles normal wird. Und ich dachte, was habe ich zu verlieren? Nichts. Also habe ich mir einen Mann gesucht und ich habe einen guten Mann gefunden. Wir waren verlobt und ich habe aber wie gemerkt, es stimmt für mich nicht. Diese Gefühle gehen nicht weg und es wäre nicht fair, ihm gegenüber und auch mir gegenüber. Mhm. Und habe mich dann getrennt. Genau. Ich wollte eigentlich in dieser Zeit nur sterben, aber sterben war keine Option, weil wenn ich dann sterbe, dann komme ich ja in die Hölle.
Das ist so heftig, was du erzählst, Lea. Wieder mal sterben.
Ja, wieder mal
sterben wollen.
Ich hatte so ein gutes Leben und dann kam das, ja. Ich war wirklich glücklich mit meinem Leben.
Es ist irgendwie gut, dass Sterben keine Option war für dich.
Aber jetzt nicht aus diesem Grund, ja.
Nicht aus Angst vor der Hölle, sondern ja, aus Hoffnung auf ein Leben, das dir Gott schenkt.
Ja,
das wusste ich nicht von dieser Episode. Danke, dass du das noch geteilt hast. Aber im Grunde krass, dass du dich auf den Weg machst, einen Lebenspartner zu suchen, auf ein Geheiß hin sozusagen, ja. Ohne dass das aus dir selber gekommen ist. So, aber dann gab es diesen Schnitt,
genau,
wo du dich nochmal auf die Suche gemacht hast und was ganz anderes entdeckt hast und aus diesem Leerlaufen herausgefunden hast. Mhm. Wie ist das geschehen?
Dann kam Corona, das war anfangs 20, wir wissen es noch alle.
Wir wissen es alle, genau.
Genau, die Gemeinden haben geschlossen, alles hat geschlossen, so menschlicher Kontakt war nicht mehr möglich. Das hört sich jetzt blöd an, für viele war das eine ganz, ganz schlimme Zeit, aber für mich war es das Beste, was mir passieren
ein
konnte.
Ein Stück Freiheit.
Mhm. Mhm. Ich war nicht mehr unter diesem Druck gefangen, ich muss, sondern ich durfte einfach mal zu mir selbst finden, zu Gott finden in meinem Setting, so wie ich das will und wie mir das vielleicht auch die Bibel sagt. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und all die Stellen, die ich auswendig konnte, wieso Homosexualität jetzt schrecklich ist. Und ich habe angefangen zu recherchieren im Internet. Ich habe Menschen getroffen. Ich wollte mich einfach auf diese Reise begeben und herausfinden, ist das das Einzige, was die Bibel über Homosexualität sagt und ist das das Richtige, das Einzige Wahre. Und ich habe gemerkt, dass das nicht stimmt. Dass gerade wenn man diese Bibelstellen im historischen Kontext betrachtet, dass das auch ganz anders sein kann oder ganz andere Dinge sagen kann, die gar nicht so auf die Homosexualität, wie wir sie heute kennen, im Kontext, dass es gegenseitige Liebe ist, im Einvernehmen, im beidigen Einvernehmen, dass es gar nicht so gemeint ist. Und ich habe Menschen getroffen, die auch homosexuell sind, Christen sind und die diesen Weg schon vor mir gegangen sind. Mhm. Ich durfte zu einer wunderbaren Frau in die Seelsorge, wieder Seelsorge, ja, aber eine, die mich unterstützt hat in meiner Identität, die mich selber finden ließ.
Und du hast das dann auch, aber erst vor ein paar Monaten, öffentlich gemacht.
Mhm,
und das war, was du jetzt erzählt hast, das ging dann auch über ein paar Jahre. Es war ein innerer Prozess für dich selber. Du hast es aber noch nicht zumindest breit öffentlich kommuniziert. Mhm. Das hast du jetzt aber gemacht.
Genau.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Das war ganz verschieden. Ich habe viele Menschen verloren. Gute Freundinnen, Freunde, die gesagt haben, nein, mit dem kann ich nicht umgehen. Oder ich liebe zwar dich, aber deine Sexualität oder deine Homosexualität liebe ich nicht. Das kann ich nicht. Und dieses Ja, aber, das schmerzt. Du kannst nicht einen Teil von mir lieben und den anderen hassen, weil das alles gehört zu mir.
Liebe geht immer nur brutto. Freundschaft geht immer nur ganz. Das ist schmerzhaft.
Ja, das ist schmerzhaft und trotzdem weiß ich, es war der richtige Weg, weil ich durfte auch ganz, ganz viel neue Freundinnen finden. Und die Freundschaft ist bedingungslos mit allem. Da darf ich sein, wie ich bin. Und das ist das, was so gut tut. Ich bin aber auch an die Öffentlichkeit damit gegangen, weil ich durch die Politik ein bisschen auch in der Öffentlichkeit stehe. Und ich diese Öffentlichkeit, die ich mir in der Politik hart erarbeitet habe, auch nutzen wollte, um den Menschen, die wie ich vor 10 Jahren noch in diesem Prozess stecken, zu sagen, hey, du bist nicht allein und du bist gut, wie du bist. Du bist geliebt, wie du bist, mit allem. Mhm.
Du kriegst auch richtige Hassnachrichten, Reaktionen. Social Media ist gnadenlos, ist ein Raum auch der großen Respektlosigkeit.
Völlig, ja.
Der Häme und es gibt üble Kommentare, manche davon hast du auch schon gepostet und zitiert. Kannst du das irgendwie abtun? Bleibt das irgendwo außerhalb von dir? Hast du da so eine Elefantenhaut oder dringen die Dinge doch durch?
Ich glaube, man kann noch lang sagen, ja, da stehe ich drüber, aber es macht immer etwas mit einem. Aber ich habe gelernt, das auch so zu sehen, dass solche Nachrichten viel mehr über die Person, die sie schickt, aussagen als über mich. Aber ja, es tut auf alle Fälle weh. Vor allem auch, wenn sie gerade halt auch aus dem christlichen Kontext stammen. Von Menschen, die das halt mit der Nächstenliebe noch nicht ganz so verstanden haben.
Lea, apropos christlicher Kontext. Jetzt kommst du aus Gemeinden, die konservativ sind und bist da irgendwo auch mit beheimatet. Ein Glaube, der ein Herzensglaube ist, der dir viel bedeutet, persönliche Beziehung zu Jesus Christus und so. Das ist dir alles ganz viel, sehr viel wert. Das bedeutet eigentlich alles für dich. Und jetzt gibt es in Gemeinden unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Einsichten. Ja, eigentlich zu ganz vielen Fragen, aber auch zu diesen sexualethischen Themen. Und die einen verstehen die Bibel so und die andere verstehen sie so. Und das steht ungeklärt oder unversöhnt nebeneinander. Mhm. Wie kann man damit umgehen?
Das ist ganz, ganz schwierig. Ich leite ja noch oder ich präsidiere den Verein Zwischenraum Schweiz. Also ein Verein, der sich für queere ChristInnen einsetzt und auch so lokale Gruppen hat. Und was ich dort auch zu hören bekomme, wie wirklich die Mitarbeit verwehrt wird oder sie gleich mit Sack und Pack vor die Tür gestellt werden, das ist so schrecklich und das tut mir im Herzen weh. Aber ich bin dafür, dass wir in diesem Diskurs bleiben müssen, untereinander. Wir können alle voneinander lernen. Wir müssen bereit sein, das zu tun und einander zuzuhören. Andere Meinungen dürfen sein, aber sie dürfen nie zu Diskriminierung führen.
Ich glaube, das ist mal sehr wertvoll festzuhalten, dass es unterschiedliche Einsichten gibt, unterschiedliche Verständnisse, aber wir uns als Schwestern und Brüder achten und es nicht zu einem Ausschluss kommt. Du arbeitest beim Blauen Kreuz, hast du mir erzählt. Ja, das ist eine diakonische Organisation, die sich um Suchtkranke oder Menschen mit Süchten kümmert. Und das Suchtthema hat, das war auch ein Thema in deinem Leben. Sag mal, Sucht und Gefangenschaft, auch sag mal, gebunden zu sein, ist das eine. Freiheit und auch Glaube ist sowas anderes. Wie kann man den Weg von da nach da gehen? Wie wird ein Mensch frei?
Das ist schwierig. Ich glaube, man braucht ein ganz, ganz starkes Umfeld und man muss bereit sein, diesen Weg zu gehen. Ich erlebe viele Menschen, die gerne frei werden möchten, aber wie in dieser Opferposition verharren bleiben. Und dann wirst du nie frei, nie gesund. Du musst bereit sein, diesen Weg zu gehen mit allem, was es kostet. Mhm.
Und dazu braucht es bestimmt auch Hoffnung.
Ja.
Der Podcast heißt Hoffnungsmensch und es gibt hier eine Rubrik, Lea, die heißt Hoffnungslose. Neben dir steht ein Glas, ich bitte dich, das mal herzuziehen und daraus ein Los zu ziehen. Da sind so bunte Lose drin. Zieh einfach eins raus.
Einfach eins? Gut. Nehmen wir das da.
Und dann mach's mal auf und lies vor, was draufsteht. Es ist irgendein Zitat von irgendjemand. Es kann ein Bibelwort sein, es kann was ganz anderes sein. Lies vor und dann kommentiere es.
Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Es gibt nur Menschen, die Situationen gegenüber hoffnungslos sind. Unbekannt steht noch drunter. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt viele Situationen, wo wir denken, die sind hoffnungslos und da gibt es wie keinen Ausweg. So habe ich das auch erlebt, als diese ganzen Therapien einfach nicht angeschlagen haben, als ich einfach nicht gesund wurde.
In Anführungszeichen.
In Anführungszeichen, ja, danke. Mhm. Und ich war dieser Situation hoffnungslos gegenüber. Und dann kam wie dieser Turnaround, wo ich gesagt habe, ja, ich will jetzt schauen, ob es wirklich so hoffnungslos ist, wie mir das gelehrt wurde über Jahre, Jahrzehnte. Ich kannte es wenig anders. Und dann habe ich mich auf diese Reise begeben. Manchmal muss man sich auf eine Reise begeben, deren Ausgang man nicht kennt.
Mhm. Und dann kann man erleben, dass es doch auch Auswege gibt, die man vorher noch gar nicht sieht.
Ja,
ne?
Ja.
Leitet dich das auch in der Politik?
Ja, natürlich, auf alle Fälle.
Hast du Hoffnung für die Schweiz? Du bist parteipolitisch engagiert.
Ja, genau. Ich habe Hoffnung für die Schweiz, sonst würde ich nicht in der Politik sein. Manchmal habe ich mehr Hoffnung und manchmal weniger, wie es halt so ist, genau. Aber
Hoff, Schwyz, Hopp.
Genau. Nein, ich hoffe sehr für die Schweiz.
Du engagierst dich in der EVP, das
genau.
Ist eine wertkonservative Partei in der Mitte, in manchen Fragen ein bisschen links der Mitte, in manchen sehr, sehr wertkonservativ. Die Evangelische Volkspartei
ja.
Heißt das, ne?
Ja.
EVP.
Ja, genau.
Was hat dich bewogen, in die Politik zu gehen?
In der Schweiz haben wir ein unglaubliches Privileg mit unserem Politiksystem. Die direkte Demokratie ist so direkt wie eigentlich sonst nirgends. Und wir Schweizer beklagen uns gern und machen selber wenig. Und das wollte ich wenig auf mir sitzen lassen. Ich kann nicht die Welt ändern. Das kann ich nicht. Aber ich kann vielleicht die Welt für einige ändern mit der Politik, die ich mache. Und deswegen war es für mich wichtig, diesen Schritt zu gehen, dass ich im Nachhinein nicht sagen kann, ja, ich habe es nicht mal probiert. Und ich liebe Politik. Es ist sehr spannend, manchmal nervig, aber meistens spannend.
Genau. Gibt es so ein konkretes Anliegen, was du erreichen willst, was du verändern willst?
Das ist noch schwierig sozusagen. Das ist immer wieder verschieden. Also mir liegt der Klimaschutz sehr am Herzen. Unsere Welt geht den Bach ab, wie wir zu sagen pflegen. Und es fängt bei jedem Einzelnen an. Mhm.
Wir Deutschen gucken ja auf die Schweiz immer und denken, ja, die ist neutral und die Schweizer entscheiden ständig irgendwas in einem Volksentscheid und so. und ihr habt ein vielfältiges Parteiensystem.
Genau.
Und da bringst du dich ein, eben auch als Christin und mit den Überzeugungen, die du hast.
Mhm. Das stimmt, genau.
Welche Rolle spielt Glaube für deine Politik?
Also ich will jetzt kein christliches Abendland oder so, zu diesen Parteien gehören wir nicht, gar nicht. Sondern uns ist es ein Anliegen, die Bibel zu nehmen und zu schauen, hey, was sind für Grundwerte, die wir mitnehmen können in unseren politischen Alltag, in unsere politischen Entscheidungen. Dinge wie Liebe deinen Nächsten. Das ist so, so wichtig, auch in der jetzigen Zeit, wo wir zuschauen können, wie alles gegen rechts rutscht und der Nächste sozusagen verloren geht, vergessen geht. Aber auch Bewahrung der Schöpfung zum Beispiel.
Wenn ich dich nach Hoffnung frage, Hoffnung für die Schweiz, für die Welt, für eine Stadt, für ein Gemeinwesen, hast du auch Hoffnung auf den Himmel? Spielt das eine Rolle für dich? Die Ewigkeit, das, was jenseits der Zeit liegt?
Also ja, natürlich, aber ich fokussiere mich auch gerne auf das Hier und Jetzt. Was kann ich jetzt noch verändern? Wo kann ich jetzt noch jemandem helfen auch? Und vielleicht den Himmel ein bisschen näher an den Menschen heranbringen, auf Erden bringen. Nicht im stark religiösen Sinn, sondern dass es diesen Menschen besser geht. Sei das politisch oder sonst irgendwie.
Mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern, heißt es ja in diesem Podcast immer wieder.
Ja.
Lea, zum Schluss unseres Gespräches würde ich dir gerne 3 Satzanfänge geben und ich bitte dich, die zu vollenden.
Gut, okay? Probieren wir.
Wir probieren das. Erster Satz, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich?
Ich glaube, ich würde früher hinterfragen, was mir gelehrt wird. Ich denke, das ist etwas, das wir alle müssen. Wir müssen hinterfragen, was wir gelehrt bekommen, auch in Gemeinden. Mir wäre viel Leid erspart geblieben, wenn ich früher hinterfragt hätte.
Mein Glaube an Jesus Christus ist mir so wertvoll, weil?
Weil ich weiß, dass ich bei Jesus bedingungslos angenommen bin. Bei den Menschen bin ich das nicht. In den christlichen Gemeinden bin ich das nicht. Ganz im Gegenteil. Aber bei Jesus schon.
Und der letzte Satz, was ich in dieser Welt vor allem verändern will, ist?
Dass wir einander mehr zuhören und nicht auf unserer eigenen Seite beharren und nur die ist richtig, sondern wir müssen einander zuhören, bereit sein, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen.
Lea, vielen Dank,
dass
du heute bei Hoffnungsmensch da bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke.
Gottes Segen sei in allem behütet, auch in dem, was dir öffentlich begegnet.
Vielen Dank.
Und genau das wünsche ich euch auch. Alles Gute, eine Kraft, eine Hoffnung, die euch hält. Immer ein Stück Himmel im Herzen. Und damit viel Freude beim Weltverändern.